Also es geht ja darum, sich als Team, als Organisation zu stärken.
Also Speedrunning bieten wir ja schon seit vielen, vielen Jahren an.
Also auch menschlich, auf einer Verständnisebene, auf einer Akzeptanzebene, auf einer, die das als Miteinander begreift.
Weißt du was, Jürgen? Manchmal hätte ich gerne mein Facebook-Leben.
Also das Sein mal wieder in den Vordergrund zu stellen und nicht das Tun.
Learn, Unlearn, Repeat. Der Podcast für alle, die das Lernen leichter und das Verlernen schneller machen wollen. Mit Sabine Fenske-Hess und Jürgen Schulze-Seeger.
Hey Sabine.
Hallo Jürgen.
Bist du noch in Spanien?
Ich bin immer noch auf Malle, genau.
Herrlich. Und schön einsitzen am Vormittag, ja?
Na logisch, haben doch heute Morgen schon wieder angefangen, mit den richtigen Werkzeugen hier zu arbeiten. Sonne strahlt auch, also braucht nicht viel.
Herrlich. Eine weitere Sommerausgabe und hier mit einem besonderen Thema, das vom Namen her wahrscheinlich gar nichts sagt. Aber ich möchte mit dir über sogenannte Flying Wheels in der Trainingsbranche sprechen.
Flying Wheels und Reifenräder, interessant. Ja, nee, ist klar. Okay. Wollte ich auch schon immer mal mit dir drüber reden.
Mhm. Ja, und ich fürchte, ich muss das kurz erläutern.
Ich bin sicher, du musst.
Genau. Als sich Social Media wieder erwarten doch durchgesetzt hat, oder zumindest noch vorübergehend präsent ist in dieser Welt, erleben wir Trainerinnen einen erhöhten Bedarf an Optimierungsangeboten. Ob das Ernährung ist, ob das Selbstmanagement ist, Prioritäten setzen, entscheiden. Ich habe das Gefühl, nicht nur das Gefühl, sondern ich spreche mit anderen Trainerkolleginnen darüber, die können das auch an den Zahlen bestätigen, dass die Nachfrage nach Coachings als auch Trainings in den Bereichen, ich will eine bessere Version von mir selbst werden, gestiegen ist dadurch, dass man so viele Vergleichsmöglichkeiten hat. Also man sieht andere Menschen Yoga machen, man sieht die tolle Essen haben. Das ist natürlich immer nur ein Teil des Lebens. Ich liebe diesen Spruch, den ich mal von jemandem gehört habe, der gesagt hätte, weißt du was, Jürgen, manchmal hätte ich gerne mein Facebook-Leben. Die halt da was vorgeben, was möglicherweise gar nicht hundertprozentig so ist. Aber man sieht das jeden Tag, kommt gar nicht drum herum und fängt deswegen an, sich selbst stärker mit seiner Optimierung zu beschäftigen. Mhm. Andere im Moment sehr krasse Flying Wheels sind. Also Flying Wheels sind immer, weil das eine gestiegen ist, wird das andere angeheizt und fängt an, sich zu drehen. Weil dadurch, dass auch Organisationen beispielsweise Self-Optimation betreiben, geraten die alle zunehmend mehr in Transformationsprozesse. Weil der Transformationsprozess da ist in den Unternehmen, ich sage nur AI, weil wir eine eigene Folge dazu hatten, der Transformationsprozess löst wiederum aus, dass Stress und mentale Gesundheit, also Stress nimmt zu, mentale Gesundheit nimmt ab, dadurch entsteht wiederum mehr Nachfrage nach Trainings und Coachings dieser Art. Und dann kommen Themen mit auf, weil die Schnelllebigkeit des Ganzen so groß ist, dass man sich wünscht, kann man das nicht irgendwie nachhaltiger gestalten? Zack, sofort sind Trainings da zum Thema Nachhaltigkeit. Und das heißt, wir heizen uns die ganze Zeit gegenseitig auf und überall da, wo so Vakuum entsteht, braucht es neue Trainingsformate. Jetzt aber will ich die Frage mal ein bisschen downsizen. Was erlebst du an neuen Formaten in diesen Flying Wheels, die gerade am Drehen sind, wie so große Rotoren? Also, was kommt hinzu?
Ich parke diese Frage ganz kurz, weil ich merke, ich hänge noch an einem Gedanken, als du das mit dem Facebook-Leben gesagt hast und diesem, wie sehr wir immer auf dieses Positive schauen, diese Zwang fast schon zur Selbstoptimierung hat ja eben auch ganz große Risiken zum Thema Resilienz, Selbstwertgefühl und Ähnlichem in sich. Genau, und das ist dann auch Teil eines weiteren Wheels bei denjenigen, die reflektiert auf das Ganze gucken, ne, und sagen, oh mein Gott, was ist hier los? Und das ist auch die Überleitung zur Beantwortung deiner Frage. Also ich erlebe ganz viel zum Thema Resilienz. Einen wirklich ganz stark steigenden Blick darauf, auch jetzt gerade mit AI im Sinne der des entspannten Umgangs damit, dass wir wieder uns in wirklich einer Revolution befinden, meiner Überzeugung nach. Also industrielle Revolution, die Internetrevolution und jetzt die KI-Revolution. Also etwas, was bleiben wird, was immer mehr sich ausbaut, was sich weiter verändert, aber was vom Grundsatz her einfach einen Sprung macht und nicht einfach so eine evolutionäre Entwicklung ist. Und die zunehmenden Befürchtungen daraus, ich halte nicht mehr mit, es ist mir alles zu schnell, ich werde potenziell an bestimmten Stellen überflüssig, die bisher mein Leben ausgemacht haben und, fühlt meines Erachtens nach zu diesem Thema der Resilienz noch nicht so sehr, was ich mir wünsche, aber was wahrscheinlich das nächste sein wird zum Thema Lernflexibilität. Also wie schaffe ich es, das ist ja der positivere Blick darauf meines Erachtens nach, wie schaffe ich das, dass ich das angenehm, normal, positiv, freudig finde, dass ich immer weiter lernen werde. Habe ich gestern in einem Podcast interessanten Passage gehört, wo es um die Frage ging, inwiefern sollten Menschen, die jetzt auf den Arbeitsmarkt kommen, sich sehr, sehr stark am Thema KI orientieren und KI-Jobs sozusagen anpeilen, ne? Und auch gucken, dass sie ihre eigene Aus- und Weiterbildung genau darauf abstellen. Und die dort interviewte Frau, die selber AI-Agent in einem großen Unternehmen ist, hat klar gesagt, felsenfeste Überzeugung ist wie beim Internet, ja, es ist gut, dass man das im Kopf hat und auch damit umgehen lernt und das integriert. Und gleichzeitig gibt es weiter alle möglichen anderen Jobs. Also bitte fokussiert euch eher auf das, was ihr im schnellen Lernen vorweisen könnt bei potenziellen Arbeitgebern, im Sinne von, sobald eine KI neu rauskommt oder es wieder neue Steps gibt, was die kann, werde ich mich daran anpassen und werde das nutzen. Punkt. Und das ist dieses Thema Lernflexibilität, von dem ich überzeugt bin, dass es schon anfängt, sich zu drehen. Das ist aber leider bei mir jetzt bisher an Anfragen noch nicht so angekommen ist, wie ich mir das vorstelle. Welche erlebst du?
Ich habe viele, viele Gespräche dieser Art und merke, es ist wie bei dir, es gibt noch nicht wirklich das Angebot dazu. Also wir haben diese klassischen Angebote über Jahrzehnte mittlerweile, also Führen im Wandel ist so eins. Ja, natürlich ist der Ruf danach groß. Aber es gibt gerade
Transformation und Umgang damit.
Ja, ja klar. Aber viele und auch schnelles Lernen, also Speed Learning bieten wir ja schon seit vielen, vielen Jahren an. Jetzt kriegt es aber eine ganz andere Dynamik, weil genau wie du sagst, dass Speed Learning ein crucial Faktor, würde ich gerade sagen, ein kritischer Faktor ist. Wenn Menschen das nicht können, dann wird's komisch. Aber ich will dir ein Beispiel dafür nennen, wie manchmal dann jetzt so neue Themen hochpoppen, die mit denen keiner gerechnet hat, durch das Flying Wheel, also es kommt was in Gang und ein Teil wird stärker nachgefragt, der aber schon da ist, so wie Führen im Wandel oder beispielsweise Tough Conversations wird gerade enorm nachgefragt oder Konflikt, eben deswegen, weil man eine höhere Empfindsamkeit in den Organisationen hat, aufgrund der Transformation, aufgrund der Schnelllebigkeit, aufgrund der Selbstoptimierungsdrucke, die da entstehen. Und die Leute sind empfindlicher, brauchen deswegen mehr Hilfe darin, wie setzen wir uns miteinander auseinander. Aber jetzt, das sind alles klassische Themen, die nur stärker nachgefragt werden. Jetzt kommen aber so Themen, die hatten wir noch nie. Und wir uns auch wirklich fragen, was machen wir jetzt damit? Okay, ein Beispiel. Wir gehören zu einer Generation, wir haben früher Brockhaus nachgeschlagen, wir haben recherchiert, wir haben mit Leuten gesprochen, um uns mühsam irgendwie Informationen zusammenzusammeln. Das ist Gottlob nicht mehr nötig auf diese Weise. Ja. Wahrscheinlich wird man bald auch nicht mehr googeln sagen, sondern wir fragen unseren Personal Assist, unseren Agent, und der gibt uns Antworten. Und du ahnst, das, was ja viele jetzt mittlerweile beschäftigt ist, woran sehen wir denn jetzt, dass das gute Antworten sind?
Dass das gute Antworten sind, genau. Und halluziniert es gerade oder nicht?
Genau.
Und sind die Quellen die ich auch nutzen würde oder von denen ich möchte, dass sie genutzt werden?
So, jetzt kann ich diesen Quellen nachgehen. Also das ist ja längst so weit, dass man sagen kann, es ist sehr aufwendig. Und die Einladung dazu, das jetzt erstmal zu glauben und damit zu arbeiten, ist ja groß. Dadurch können Fehler entstehen, Fehlentscheidungen, Biases, alles Mögliche. Aber ein anderer Aspekt ist noch jetzt gerade aufgepoppt, mit dem ich nicht gerechnet habe. Es ist so, dass ein Buchhalter, der auch nur 10 Jahre lang Buchhaltung gemacht hat und mit Excel-Listen gearbeitet hat, der zeigt eine Fähigkeit, eine sogenannte, nicht Evidenzprüfung, sondern eine Plausibilitätsprüfung durchzuführen und die teilweise intuitiv. Das heißt, wir selbst haben eine Buchhalterin bei uns, die guckt sich eine sehr komplexe Excel-Liste an und fliegt mit den Augen nur so drüber und sagt, ah, da stimmt was nicht. Diese Fähigkeit der Plausibilitätsprüfung hat sie aber nur, weil sie das mindestens 10, vielleicht sogar 20 Jahre lang selbst händisch ausgefüllt hat, die Formeln überprüft hat und so weiter. Jetzt kommt aber eine Generation, die es gewohnt ist, auf diese Weise Ergebnisse zu erzielen, auch andere Ergebnisse, Präsentationen oder andere Dinge. Und die hat diese, zum Glück kann man sagen, sehr aufwendige Erfahrung nicht, das mal alles händisch gemacht zu haben.
Ja.
Wie bringt man jetzt diesen Menschen Plausibilitätsprüfungen da? Also, dass man mit wenigen Blicken sieht, ist das logisch, was ich hier sehe? Oder gibt es da irgendwie ein Störgefühl? Also dieses berühmte, das kann nicht sein, dass Kaufleute haben oder Buchhalterinnen, aber viel geiler noch ist das zu sehen im IT-Bereich, Coder, die über so einen Quellcode gucken und sagen, hier stimmt was nicht. Und dem danach gehen. Das können die nur haben, indem sie wirklich viel, lange Zeit sich mit Mustern und solchen Dingen beschäftigt haben. Und jetzt ist die große Frage, wie ersetzen wir das und was setzen wir an die Stelle? Und wir Trainerinnen sind gefragt, wie trainiert man das mit Leuten?
Wie trainiert
also
man
wie
das?
Also wie trainiert man jetzt Plausibilitätsprüfungen? Das ist so ein Thema, das gerade neu ansteht.
Weil spannend, habe ich auch ein Thema. Ja, auch ein Thema gerade aufgeschnappt, was ich auch noch nicht als Anfrage bekommen habe, aber was auch total logisch im Raum steht, nämlich bei Studierenden. Ich habe ein Interview gehört, wo es um die Frage ging, inwiefern werden Hausarbeiten im Studium überhaupt noch händisch durch Menschen gemacht und wie ist das im Umgang damit, dass die ProfessorInnen ja auch wissen, ey komm, KI ist da mega im Spiel. Und eine Professorin hat ganz klar gesagt, ich habe Hausarbeiten komplett abgeschafft, ich mache nur noch mündliche Prüfungen. Und sie sagt, was ihr Schmerz ist, ist gar nicht, dass KI benutzt wird. Das findet sie völlig in Ordnung. Und sie sieht natürlich genau, wie das, was du gerade angesprochen hast, diesen Teil der des Kontrollblickes, ne, ist das plausibel und auch eines kritischen Betrachtens des Ergebnisses. Gleichzeitig sagt sie, und da habe ich sofort in mir gemerkt, jo, klar, die Fähigkeit des Recherchierens geht verloren. Wie mache ich sowas eigentlich? Woher hole ich Informationen, wenn ich mich auf den Weg mache, mir ein Thema zu erschließen? Das ist etwas, was KI komplett für mich übernehmen kann. Das ist einer der großen Vorteile. Ne? KI guckt auf so einen kompletten Internetauftritt, auf mehrere Unterseiten und kann diese Informationen in 0, nichts komplett verarbeiten und daraus wiederum die relevanten Dinge für meine Anfrage ziehen. Wenn ich aber selbst mich mal hinterfrage, wie passiert sowas eigentlich, dann brauche ich ja auch eine Erfahrung, einen Blick darauf, wie werden, also auch das hat mit Plausibilität am Ende zu tun, ne? Welche Quellen müssen abgeglichen werden? Woher kriege ich heraus, ob eine Quelle eine ist, der ich vertrauen möchte oder nicht? Wo gibt es weitere Querverweise und wie finde ich die? Wie gehe ich nochmal auf eine völlig neue Art ran und gucke sozusagen, dass ich mir beweise, dass das nicht stimmt? Also das typische Vorgehen eigentlich von guten Studien, sage ich mal, ne? Dass ich meine Hypothese widerlegen möchte. Wenn ich das jetzt nicht konkret lerne, weil mein Studium genau diese Inhalte hat, sondern ich in, keine Ahnung, anderen Feldern unterwegs bin, allein bei BWL bin ich mir nicht sicher, inwiefern das noch ein Thema ist, ne? Dass ich sage, ich widerlege mir meine eigenen Thesen. Dann ist auch das eine Fähigkeit, die Gefahr läuft, verloren zu gehen. Also das ist ein weiterer interessanter Anteil an potenziell Flying Wheels. Ich brauche noch eine kurze Sache von dir, damit mein Gehirn diesen Teil loslassen kann. Woher kommt dieser Begriff?
Kommt eigentlich aus dem Marketing, wenn Organisationen sich selbst so entwerfen, dass ein Sog entsteht zwischen Angebot und Nachfrage über Hebel. Und da habe ich mir den mal frech ausgeliehen, weil das so eine Eigendynamik entwickelt. Das ist tatsächlich die Vorstellung von so einem Windrad oder sowas, das sich selbst anbläst. Und eine Runde klug geschwätzt. Der zugegebenermaßen in der Trainingsbranche noch nicht etablierte Begriff des sogenannten Flying Wheel, den ich mal einfach so mir entlehnt habe aus dem Marketingbereich, bedeutet, dass etwas in Gang kommt, was in Schwung gehalten wird durch eine Entwicklung, die mit dem Rad, also das fliegende Rad, erstmal gar nichts zu tun hat. Der Begriff kommt ursprünglich aus dem Marketing, da heißt es allerdings Flywheel, also das Schwungrad, und ist entlehnt diesem Bild, dass in der Maschine, wenn da ein Schwungrad enthalten ist, beispielsweise bei alten Dampfmaschinen, dann genügt eine geringe Energie, um dieses Rad am Drehen zu halten. Und es wird immer wieder eine kleine Energie zugefügt und irgendwann dreht dieses Ding nahezu selbstständig. Ich habe es in Bezug auf die Trainingsbranche ein bisschen übertrieben, habe es Flying Wheel genannt. Das dreht sich dann vollkommen selbstständig, also man braucht gar keine Energie mehr dafür. Und beschreibt tatsächlich Entwicklungen, die angeheizt werden durch kleinere Dinge. Also im Marketing ist es beispielsweise, je mehr Kunden ein bestimmtes Produkt kaufen und darüber sprechen, dass sie das gekauft haben, desto mehr kommt dieses Rad in Schwung, weil dann wiederum andere Kunden darauf aufmerksam werden. Und in gewisser Weise hat das die alte Funnel-Strategie oder Technik abgelöst. Und man schaut heutzutage viel, viel mehr, wie kann so ein Marketing oder eine Vermarktung von einem Produkt in Schwung kommen, dadurch, dass wir neue Kunden gewinnen. Jetzt aber zurück zur Trainingsbranche. Wir haben Entwicklungen, so wie AI, Transformationsprozesse, Remote-Arbeiten und Ähnliches. Und dadurch kommen Dinge in Schwung, die vorher so allein nicht in Schwung gekommen wären. Deswegen freue ich mich, wenn wir vielleicht in ein paar Jahren bei solchen Prozessen etwas kommt in die Welt und löst nach und nach Lernbedarfe aus, dass wir da auch von so einem Schwungrad sprechen. Bei uns allerdings logischerweise immer ein Mehr fliegt das Ding. Deswegen Flying Wheel. Das war klug geschwätzt. Ich will noch ein Beispiel zeigen, wo so ein Flying Wheel am Machen ist. Jetzt nicht nur bei Konflikt und Dingen, dass jetzt mehr Konflikttrainings nachgefragt werden, sondern allein diese Nachfrage nach psychologischer Sicherheit nimmt enorm zu. Jetzt nicht nur, weil mehr darüber geschrieben wurde oder das Thema neu aufkam, sondern weil wir mehr remote arbeiten. Und wir können uns diese beiläufigen Bestätigungen gegenseitig nicht so häufig geben, weil wir uns eben nur online treffen. Mhm. Und dann ist eben die Frage, also wir haben auch schon vor 20 Jahren Leading Remote Teams Trainings gemacht, also wo es um die Führung von weit auseinander arbeitenden Menschen ging. Aber heutzutage hat das durch die Entwicklung eine ganz andere Relevanz. Und jetzt fliegen durch dieses Rad ganz viele weitere Themen, die mit Remote-Arbeiten zu tun haben. Zum Beispiel das Thema Strengthen Yourself. Also dieses...
Bevor du da reingehst, halt das bitte mal kurz fest, möchte ich noch was zu dem Konfliktthema sagen.
Ich bin froh, dass ich es ohne Speichelverlust aussprechen konnte. Strengthen Yourself.
Das hast du super gemacht und ich möchte das gleich nochmal hören, genau.
Strengthen...
Weiter. Ja, wunderbar, weil da kommt ja nochmal ein S drin vor. Das ist schon auch schön, wenn das in Kombination ausgesprochen ist. Ich möchte noch kurz bei diesem Konfliktthema zu Remote bleiben. Ich habe auch das ganz stark festgestellt, auch die Nachfrage nach Teamtrainings ist stark gestiegen. Das war jetzt wirklich komplett unabhängig von AI, sondern sehr am Remote-Arbeiten festgemacht. Es ist so viel einfacher, Konflikte totzuschweigen, weil ich dich ja nicht an der Kaffeemaschine treffe, weil ich dir nicht auf dem Flur über den Weg laufe, weil ich diese Vibes, die zwischen uns möglicherweise gestört sind, ganz leicht rauslassen kann, weil ich einfach den Bildschirm ausgeschaltet habe, auf dem wir noch in einer Teamsitzung vorher zusammen waren. Und das spüren Heilung. Viele enorm. Ja, es könnte Heilung entstehen, es könnte aber auch Verdrängung entstehen.
Nein, ich sage, dadurch fehlt Heilung.
Ich habe gedacht, in der Begegnung,
die du nicht vermeiden kannst, also gibt halt das Meeting oder es gibt die Begegnung und da man dann schon zusammen ist, stellt man plötzlich wieder fest, es ist ja doch ein Mensch, der andere. Und das Phantom, einmal was man durch die eigenen Annahmen aufgebaut hat in der Distanz, hält plötzlich nicht mehr stand. Man sieht diesen anderen wieder in einer anderen Situation als Mensch und kann eher wieder auf diesen zugehen. Das ist so ein Effekt davon.
Das ist die eine Seite, die Heilung durch die Begegnung. Die andere Seite ist auch die Verdrängung, die ich eben durch die mangelnde Begegnung leichter hinkriege. Also ich spreche die Dinge erst recht nicht mehr an, sondern habe es ja einfacher zu ignorieren. dass es zwischen uns gerade Spannungen gibt, die tatsächlich auch die Zusammenarbeit erschweren. Die kann ich weniger stark ignorieren, wenn ich dich immer wieder treffe und das spüre, aber wesentlich leichter ignorieren, wenn ich sage, meine Güte, das nächste Teams-Meeting mit dem ist sowieso erst in 3 Stunden, das schaffe ich. Ja. Und die Zwischenbegegnungen bleiben aus. Also von daher auch das, dieses Thema miteinander gut Konflikte angehen, ist da ein Punkt. Und Knoten im Ohr, Empathie-Thema. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Du warst erst bei diesem, wie hieß dieses Wort noch, was du so gut ausgesprochen hast?
Strengthen yourself.
Wow.
Strengthen yourself. Das war jetzt ein Synthesizer.
Was war das? Was war der Gedanke dahinter?
Angespanntheit, die in den Organisationen dadurch entsteht, dass wir gerade in eine Krise schlittern oder in den Unternehmen halt alles gerade umgebaut wird, Unlocking AI als Stichwort oder die Angepasstheit an oder die allmähliche Anpassung an die Schnelligkeit. Überall wird experimentiert mit selbstgesteuerten Teams und einer anderen Form der Führung. Partizipation hat einen ganz anderen Stellenwert, alles Flying Wheel. Hat man aber auch jetzt komischerweise so einen Effekt, wir können gar nicht mehr unsere Konflikte allein mit den Konfliktpartnern lösen, also beispielsweise du arbeitest als für einen Kunden, eine andere Organisation, die haben gerade selbst erhebliche Probleme. Und ja klar, zeigt sich das auch in unserer Zusammenarbeit mit denen. Das heißt, hier sind Leute empfindlicher, wird sich manchmal im Ton vergriffen, die Vorgehensweisen werden sehr viel dominierender, weil sie im Kunden sind. Und jetzt weiß man, okay, die sind gerade in dieser Situation, die werden jetzt nicht noch die Kraft haben, das auch mit uns zu lösen, also noch so als Zusatzschauplatz. Und dann kriege ich das erste Mal Anfragen von Teams, die sagen, wir wollen irgendetwas für uns tun, was uns die Stärke gibt, anders mit diesen Menschen umzugehen, denen wir da begegnen, weil wir merken, das hat nicht nur seine Ursache in ihnen. Und dann dachte ich, das ist ja schon mal ein cooler erster Schritt, zu begreifen, dass nicht alles, was an Konflikten in dieser Welt ist, mit einem selbst zu tun haben muss.
Ja,
aber jetzt,
ist auch schon mal schön.
Wie baut
also
man
beides ist schön, ne? Also es ist ganz schön zu sagen, ich habe einen Anteil daran. Das ist für manche Menschen der wichtigere Teil und das andere ist auch der zu sagen, warte mal, geht ja nicht immer nur um uns, es könnte ja auch bei denen wirklich was los sein. Ja, cool.
Und jetzt entwirf mal einen Workshop dazu.
Weil geil.
Da entstehen sofort so viele Möglichkeiten, in Plattitüden zu denken. Also wir machen erstmal am Anfang eine Liturgie und da wird immer wieder gesagt, einfache Kunden kann ja jeder. Einfache Kunden kann ja jeder. Einfache Kunden kann ja jeder. Und dann die Hoffnung, dass das irgendwie durchsickert und im Alltag dann auch mal hochpoppt. Aber es ist, nein, ich bin noch ein bisschen ratlos, was man da alles machen kann, wenn es wirklich nur darum geht, sich selbst zu stärken. Weil man kommt da vom Hundertsten ins Tausendste, sofort Wheel of Life und Gesundheit und Körperlichkeit und das Denken, Reframing, all diese Dinge. Wir haben schon ein Instrumentarium, aber das jetzt bewusst nur zusammenzustellen zu dem Thema Strengthen Yourself, die Kolleginnen von uns das auch machen gerade, das ist tatsächlich neu und ist entstanden durch diese insgesamt Überhitzung, die wir in den Organisationen erleben.
Finde ich gerade mega toll, weil bei mir springt ganz viel an. Also es geht ja darum, sich als Team, als Organisation zu stärken. Ne? Das insofern, da war ich gar nicht unterwegs, als du yourself am Anfang gesagt hast. Aber na klar, das kann ich auch auf ganze Gruppen oder Teams beziehen. Und zum einen, das, was du alles aufgezählt hast, schießt mir in den Kopf. Aber auch der Blick auf die anderen, wie schaffe ich das in mich selbst positiv zu bestärken, die Akzeptanz zu bestärken, dass die so sind. Ja. Wie kann ich auch kommunikativ vielleicht dazu beitragen, dass ich ihnen sage, Mensch, bei euch ist gerade irre viel los. Gleichzeitig brauche ich im Moment von dir das und das. Wie kriegen wir das hin? Ne? Ja. Was kann ich tun? Wie kann ich dich unterstützen darin? Also, dass das kein Gegeneinander wird, was ja eine große Gefahr ist, weil ich mich ungerecht behandelt fühle, dass jetzt diejenigen, die da selber Schwierigkeiten haben, das auf meinen Schultern abladen oder an mir auslassen. Das ist ja eine Sicht, die ich darauf haben kann. Die andere ist zu sagen, wow, die brauchen mich gerade auch auf eine andere Weise, also auch menschlich, auf einer Verständnisebene, auf einer Akzeptanzebene, auf einer, die das als Miteinander begreift und sagt, ey, ihr seid auch Teil eines Teams ist zwischen Kunden und Mitarbeiter oder und Dienstleistenden. Ne? Lasst uns das so angucken und was brauchen wir innerhalb dieses Teams gerade miteinander? Was braucht ihr? Was kann ich euch dazu geben und so weiter? Mhm. Das sind auch Aspekte, die mir in den Kopf kommen. Mhm. Das wäre fast ein bisschen kontra einfache Kunden kann jeder, wobei auch das natürlich ein Aspekt ist. Ne? Das ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, wenn der andere nicht gut drauf ist. Das ist es in Partnerschaften auch nicht. Wenn jemand von auf der einen Seite gerade ein Riesenthema hat, für das die Partnerschaft als solches null kann, was zum Beispiel jobbedingt ist oder familiär bedingt ist an anderer oder Ebene,
Gesundheit.
Dann genau, oder Gesundheit, ne, dann ist es auch hochrelevant, dass ich als Partner, Partnerin nicht sage, wow, dein Thema, ne, lass das mal nicht an mir aus, sondern dann würde ich auch immer hingehen und sagen, Moment, lass uns schauen, ne, was kann ich tun, was kann ich dir abnehmen, an welchen anderen Stellen, wenn ich da jetzt gerade gar nichts dazu beitragen kann, kann ich dich entlasten, und das wäre auch ein Blick für mich auf dieses Zusammenarbeiten.
Beim Zusammenstellen dieser neuen Trainings haben wir heute den riesen Vorteil, dass wir auf 30, 40 Jahre positives Denken, positive Psychologie zurückschauen können, Persönlichkeitsentwicklung, die ja immer damit zusammenhängt, sein Selbst zu stärken. Allerdings haben wir jetzt auch wiederum durch die Schnelllebigkeit eine andere Anforderung daran, das auch schneller herzustellen oder zu Ergebnissen beizutragen, die dann dazu führen, dass wenn Organisationen miteinander arbeiten oder Teams miteinander arbeiten, dass die nicht nur jetzt ihre Konflikte miteinander behandeln, sondern selbst dafür sorgen, dass sie in einem starken Zustand sind. Und da ist dir, vielleicht ist nur mir aufgefallen, aber vielleicht kannst du das bestätigen, wenn ich im Moment das Angebot an Ausbildung zur positiven Psychologie vergleiche mit vor 2, 3 Jahren, also vor Corona vielleicht sogar, ist die Nachfrage danach enorm gestiegen. Also
viel größer, erlebe ich genauso, total. Ja. Auch, dass ich das in Posts wiederfinde, dass es als Begrifflichkeit in den Unternehmen nachgefragt wird, ist wesentlich angezogen, das sehe ich auch so. Mhm. Und ich finde das ganz spannend, gerade weil du dieses konkrete Beispiel des Teams erwähnt hast. Für mich gibt es vergleichbar in dem therapeutischen Umgang mit Schwierigkeiten, ne, die ich vielleicht im Umgang mit bestimmten Menschen habe, mit mir selber und so weiter. Es gibt ja den Begriff des Tipping Points, und ich habe einen englischen Begriff des Kipping Points in meinem Hirn. Manchmal ist es nämlich so, dass solche Therapien dann dazu führen, dass ich extrem selbstbezogen unterwegs bin, dass ich den Kontakt zu den anderen mega kritisch angucke, dass ich mich unterstützt, teilweise sogar angeleitet durch einen Therapeuten, entferne von Beziehungen, die mir nicht gut tun. Und ich habe das so oft von außen erlebt und als nicht hilfreich für die Person empfunden, dass es für mich wichtig ist, gerade auch bei all dem, was man anguckt, ne, positive Psychologie und so weiter, immer wieder die Balance hinzukriegen, zu sagen, was ist das ausgleichende Element, was ich brauche? Psychologische Sicherheit heißt eben nicht Wattebäusche schmeißen und nur noch kuscheln, sondern es heißt ehrlich sein miteinander. Es heißt aufrichtig sein. Es heißt Dinge ansprechen. Und genauso, finde ich, ist es bei all dem, was wir an neuen Themen angucken, immer aufzupassen, dass diese Wheels nicht so einseitig werden, sondern dass wir es schaffen, gleichzeitig zu gucken. Das ist für mich wieder so das schöne, lang bestehende und so relevante Wertequadrat von Schulz von Thun weiterentwickelt,
das
mit den
nicht
Karlingen im Wertehimmel, ne, wo es immer um Balance geht. Was ich so gerne als grundlegendes Muster aufgelegt wissen möchte, bei allem, was wir so auch neu entwickeln, zu sagen, okay, und Achtung, nicht, dass wir jetzt zu sehr in diese Richtung tendieren. Was ist der Balancepunkt? Was ist das, was wir auch angucken müssen? Und wenn du sagst, strengthen yourself, zum Beispiel als Gruppe, finde ich das mega mit den anderen zusammen. Es gibt natürlich genauso das strengthen yourself wirklich als auf mich als Person bezogen. Ne? Zu gucken, wie kann ich an mir arbeiten, dass ich mich weiterhin als wertvoll, ich kann es gerade nicht anders benennen, sehe, selbst wenn ich vielleicht gerade durch Jobveränderungen wieder KI, ne, so viel verliere von dem, was mich bisher ausgemacht hat, dass ich mich wieder neu finde, dass ich mich anders definiere. Auch dafür haben wir ein tolles neues Format, was ich feiere, dass wir das haben. Genauso habe ich neulich eine Weiterbildung bei deiner entzückenden Frau gemacht zum Thema Coaching the Being, also das Sein mal wieder in den Vordergrund zu stellen und nicht das Tun. Wer bin ich eigentlich in all dem, damit ich da die Stärke habe, und nicht so sehr an meinem Handeln oder den Anforderungen von außen festmache, wie es mir geht und wie gut ich mich gesettelt fühle. Und das sind auch Begleiterscheinungen, von denen ich überzeugt bin, dass einerseits die Entwicklung auf dieser technischen Ebene, also wir sind sehr, sehr unterwegs in Algorithmen und Dingen, die wir nicht mehr menschlich angucken können. Und gleichzeitig auch die zunehmende Normalität der Tatsache, dass Psyche ein Teil von körperlicher und menschlicher Gesundheit ist. Also das ist ja etwas, wo ich immer gerne aufspringe und mich sehr weit vorne in einen Demonstrationszug stelle, wenn ich immer wieder merke, wie unterschiedlich wir noch betrachten, ob ich zum Hautarzt gehe und eine jährliche Routineuntersuchung machen lasse oder zu einem Therapeuten, was immer noch meist anders gesehen wird mit dem Manko des, ach, hast einen Schatten oder was. Und das hat in der jungen Generation sich stark verändert, was ich wahnsinnig feiere. Ich glaube, das ist ein zusätzliches Wheel sozusagen, was es fördert, dass die Erlaubnis auch in einem, im Business, in der Businesswelt, sich mit sich selbst zu beschäftigen, mit Mustern, mit Elementen der Glaubenssätze, der Überzeugungen, all dieser Soft Skills, dass das sehr viel erlaubter ist.
Genau. Wirklich.
Schöne Kombination, finde ich.
Ja, und wir profitieren davon, wir Trainer, weil wir das machen dürfen, was wir am liebsten tun. Nämlich gucken, wie kann man das lernen. Das ist eine Sache, die du eben gesagt hast, finde ich in allen Trainings tatsächlich bedeutsam. Nämlich das bei Strengthen Yourself, dass es zwar erstmal um das Stärken des eigenen Seins geht, das aber auch nicht ganz unaltruistisch ist. Nämlich dahingehend, dass in dem Moment, wo ich selbst mit einer größeren Stärke in Situationen gehen kann, meinetwegen jetzt wiederum auf meinen Kunden zu, leidet unsere Kommunikation nicht noch zusätzlich dadurch, dass es mir auch nicht gut geht. Und ich würde deswegen, ich habe mir gerade eine Notiz gemacht, wenn es zu diesem Workshop oder diesen Trainings kommt, wo man jetzt sagt, okay, wir helfen erstmal nur uns selbst, uns zu stärken. Wenn dann schon an irgendeiner Stelle dieser Kipppunkt kommt und sagt, okay, wir sind jetzt wieder stark und das Ziel von uns muss eigentlich sein, dass wir auf unseren angefassten und nicht ganz in seiner Stärke agierenden Kunden zugehen können und sagen können, wie können wir euch helfen?
Ja,
und,
total.
Und in der Situation, in der ihr gerade seid, wie können wir in irgendeiner Form Wert für euch sein? Und dazu braucht es diese Stärke, aber es darf kein Selbstzweck sein. Das finde ich auch, so wie du.
Ja, und das ist wieder das Bild der eigenen Sauerstoffmaske, die aber nicht ausschließt, dass ich sie dann einem neben mir sitzenden Kind, was das nicht alleine hinkriegt gerade, durchaus überziehe. Das heißt jetzt nicht, dass ein Kunde, der gerade Schwierigkeiten hat, kindlich zu behandeln wäre. Aber in dem Moment gibt es da vielleicht einfach nicht mehr so viele Ressourcen, die in meine Richtung fließen können als Dienstleisterin. Und den Umgang mit mir verändern auf eine Weise, auf den die vielleicht auch nicht stolz sind. Ja? Wo die auch im Nachgang denken, oh Mann, ey, sorry, wir haben euch da wirklich gerade einiges zugemutet. Was sie aber just in dem Moment, wo sie in diesen Schwierigkeiten stecken, gar nicht, da haben sie keine Kapazität, das auch noch wahrzunehmen und zu reflektieren. Und den Blick finde ich hilfreich. Ja. Die Wheels sind, glaube ich, sehr auf das Thema menschlicher Fähigkeiten auch gerade ausgerichtet. Ich habe vorhin gesagt, Knoten ins Ohr zum Thema Empathie. Das ist tatsächlich ein neues Format, an dem ich gerade arbeite. Empathie zu erlernen ist ja nicht einfach und wir beide kennen die Forschung von Tanja Singer zu dem Thema und gleichzeitig gibt es ja so viele Empathieformen und auch die kognitive und Verhaltensempathie sind durchaus interessant zu trainieren. Die affektive, das wirkliche Mitfühlen ist sehr, sehr schwer zu lernen, aber die anderen beiden verändern auch schon etwas. Und allein das Bewusstsein darüber, sich denen mehr zuzuwenden und die Fähigkeiten in diesem Bereich stärken zu können, also dass das geht und das anzuschauen, finde ich ein auch sehr spannendes Wheel, was aus meiner Sicht in der allgemeinen Diskussion immer wieder stärker angestoßen wird. Also ich bin ja Podcast-Junkie, ne? Wenn ich meine ganzen Psychologie-Podcasts angucke, bin ich völlig geflasht, wie viel das Thema Empathie Arten und so weiter auf einmal aufploppt. Und denke, auch das ist ein Wheel, dem wir uns sehr gut zuwenden können, weil es auch gerade in Berufen, die Empathie sehr voraussetzen, relevante Felder gibt im Sinne der Abgrenzung, ne? Also Pflegeberufe und so weiter, die es brauchen, klarzumachen, das bist du und das bin ich und ich gehe da nicht drin auf. Und gleichzeitig die andere Seite, gerade in angespannteren Situationen ist die Gefahr, dass ich als jemand, der sich in der Anspannung befindet, weniger empathisch unterwegs bin und mehr selbstfokussiert, noch größer. Und insofern ist auch dieses Wheel, was Leadership, was Teamzusammenarbeiten angeht, glaube ich, gerade ein hochrelevantes. Wie schaffe ich das, mit wenig Kraftaufwand gleichzeitig noch empathisch sein zu können, gerade in angespannten Momenten? Und das ist ein bisschen ähnlich wie bei Meditation, wenn ich erwarte, dass ich Meditation gestern angefangen habe und morgen in einer sehr schwierigen Situation anwenden kann. Schwierig. Wenn ich es aber so ein Stück als Prophylaxe mir vorher angeeignet habe, dann habe ich Vorteile in den Momenten. Und ich glaube, das ist ähnlich mit der Empathie. Wenn ich mich darin weiter stärke, dann habe ich in Momenten, wo ich wirklich selbst auf mich zurückgeworfen werde, dennoch viele Fähigkeiten parat, um den anderen Menschen nicht komplett aus den Augen zu verlieren. Ein weiteres Wheel.
Ja, absolut. Ich überprüfe gerade im Kopf, bei wie vielen Veränderungen die Empathie plötzlich eine größere Bedeutung hat, weil die Menschen auf das reduziert werden, was uns als Menschsein ausmacht. Und das ist nach wie vor Empathie. Eines Tages kann das sich vielleicht auch noch ändern, dann kommen andere Dinge empor. Aber das ist definitiv ein gesteigerter Wert im Vergleich zu vor 10 Jahren oder 20 Jahren, wo das auch schon sehr wertvoll war, aber es ist nicht so aufgefallen wie in der jetzigen Zeit.
Ja, und ich glaube, es ist auch als Konfliktprophylaxe noch nicht so bewusst im Kopf, wie ich es für sinnvoll halte. Denn die größte Gefahr, dass sich Konflikte in mir selber hochsteigern, ist ja, dass ich überhaupt nicht mehr die Bereitschaft oder Fähigkeit für mich nutze, in den Schuhen des anderen zu laufen, mich wirklich in diese Position hineinzuversetzen. Ich will irgendwann nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr drauf, aber die Frage ist, kann ich es trotzdem, schaffe ich es, gegen meinen Widerstand zu gehen, der natürlich mir sagt, warum ich vollkommen im Recht bin und es ja eigentlich überhaupt den Aufwand gar nicht lohnt, mich auf diese andere Position einzulassen, kann ich dann dennoch auf Fähigkeiten zurückgreifen, wenn ich sage, es ist aber wichtig, weil dieser Konflikt als solches mir im Weg steht, uns im Weg steht, der Zusammenarbeit, dem Ergebnis, was wir erzielen und so weiter. Und auch da ist Empathie einer der Schlüssel meiner Überzeugung nach, um in mir selbst die Eskalation zu reduzieren, die der Konflikt hat. Und natürlich auch im Zusammenspiel automatisch.
Siehst du an irgendeiner Stelle, also Flying Wheel heißt nochmal so übersetzt so viel wie so ein Beschleuniger von Lernbedarfen in dieser Welt. Es gibt alle möglichen Side-Effects von den Entwicklungen jetzt gerade, die Lernformate erfordern, die wir gerade erst am Erfinden sind. Siehst du an irgendeiner Stelle Dinge, die hintunterfallen, also wo du sagen würdest, die haben jetzt aus meiner Sicht im Vergleich zu vor 10 Jahren einfach nicht mehr so eine Relevanz?
Ach, das ist jetzt eine spannende Frage. In die Richtung habe ich noch gar nicht gedacht. Ich mache mal wieder Knoten und spreche noch eine Sache aus, die mir gerade noch zusätzlich eingefallen ist. Ja, fies, ne? Ganz schlau, oder? Dann kann ich nämlich einen weiteren Teil meines Gehirns dazu anspornen, in der Zeit, wo ich rede, darüber nachzudenken, was möglicherweise hinüberfallende Sachen sind.
Genau,
der hört die ganze Zeit mit und arbeitet für mich im Hintergrund, genau. Tatsächlich ist mir gerade noch ein Punkt eingefallen, der mit angestoßen wird, meiner Überzeugung nach. Und das ist die Fähigkeit, eigene Perfektion über Bord zu werfen, weil wir durch das schnell, das haben wir beim Thema, welches war es, als wir über Future Skills gesprochen haben, da haben wir das auch gestriffen, diesen Punkt, dass wir gefordert sind, viel schneller rauszugehen mit Ideen, Gedanken und so weiter und auch im Umgang mit AI es ein sehr positive, unterstützende Haltung ist, zu sagen, na klar macht das Ding Fehler. Na logisch macht es die. Jetzt kann ich sagen, deswegen arbeite ich nicht mit dir, weil du machst noch so viele Fehler. Oder ich sage, ja, ich arbeite mit dir und ich bringe dir bei, dass das Blödsinn war, was du da gerade gemacht hast. Und insofern mache ich dich fitter. Und wir kriegen insgesamt hin, dass du mich unterstützen kannst. Und diese gerade deutsche Tugend der Perfektion, des wirklich richtig vorbereitet sein und so weiter, ist an der Stelle oft etwas, was uns im Weg steht. Und es ist einfach zu sagen, machst du einfach nicht mehr so perfekt. Mhm. Aber da spielen natürlich wieder, und das ist wieder der Link zu viel Haltung, Mindset, nenn es wie du möchtest, der uns dann wiederum im eigentlichen Tun im Weg steht. Also selbst wenn wir uns vorher das zehnmal gesagt haben, ist die Frage, ob ich dann mit dem Ergebnis wirklich rausgehe oder ob ich mich doch dabei beobachte, dass ich noch lange, lange, lange daran ackere. Insofern, was fällt hintunter? Dieses Vorgehen kennen wir auch schon aus dem Agilen. Da war das ein ganz klares Ziel, ne? Schneller mit Dingen rauszugehen und Zwischentypen zu bauen. Zu wissen, dass die fehlerhaft sind und sie genau deswegen überprüfen zu lassen mit denjenigen, mit denen das hinterher dann in der Praxis auch gemacht wird und. Was wegfällt, hast du Ideen? Du hast ja vorher schon ein bisschen drüber nachdenken können. Edge. Ich bin offensichtlich nicht gut da drin. Genau, ich bin offensichtlich nicht gut da drin, sowas zu gucken. Das ist ja spannend.
Ich frag dich mal nach Flying Wheels. Dachte ich, gibt es denn Dinge, die an Bedeutung verloren haben? Und dann fiel mir auf, ich habe lange schon keinen Professional Communication mehr verkauft, aber das heißt eigentlich nicht, dass man jetzt Fragetechnik und Zuhören und Meeting Management und Gesprächsstrukturen und sowas nicht mehr trainiert. Die gibt es schon noch zunehmend anderen Schwerpunkten. Aber ich glaube, was am ehesten sich verändert hat oder in seiner Relevanz ein bisschen verloren hat, ist so das klassische Projektmanagement. Wahrscheinlich brüllen jetzt da draußen vor Schmerz und Protest ganz viele Hörerinnen auf, weil sie nach wie vor Projektmanagement auf eine sehr klassische Weise trainieren. Das kann durchaus sein, vielleicht habe ich zu wenig Ahnung, aber ich merke, dass das Projektmanagement in den Organisationen, für die ich arbeite oder andere, sich komplett verändert hat. Also wir haben ja früher teilweise für ein Jahr Pläne gemacht und das ist sehr, sehr viel kurzlebiger und durch die Schnelllebigkeit brauchen wir ja agile Vorgehensweisen, das ja auch eine Form von Projektmanagement ist, aber es wird nicht mehr so ganz klassisch trainiert. Wir haben so Bruchteile davon. Ich denke jetzt gerade ein bisschen laut, weil wir schon noch Stakeholder-Management machen oder Dinge dieser Art, die dann wiederum viel mit Kommunikation zu tun haben, eigentlich Beziehungsmanagement. Aber sowas, was so ganz runterkippt, sehe ich eigentlich ehrlich gesagt gar nicht, sondern es schwillt.
Also mir schießt jetzt ein bisschen was in den Kopf, wenn ich dir zuhöre. Ja. Und zwar dieses Thema Zielformulierungen. Da bin ich selbst schon eine Weile am Hadern damit. Ich glaube, dass das Thema
Bereich Führung oder
insgesamt tatsächlich, weil es, du hast gerade dieses Thema lang- und mittelfristig und kurzfristig erwähnt und da steckt für mich eine Menge drin. Wir haben bei Zielen ja immer sehr viel Wert auf ein klar formuliertes und definiertes Zielbild gelegt. Ich finde das nach wie vor als ersten Step toll, wenn ich da eine konkrete Idee habe. Ne? Was ist denn das, was ich in 3 Monaten erreicht haben will? Das kann ich mir ein bisschen genauer ausmalen, damit ich damit auch Strategien besser abgeleitet kriege. Ansonsten ist meine Überzeugung, dass die Vision, dieses Bild, von dem wir wissen, dass es so in der Form vielleicht nie erreicht wird, aber dass es eine Sogwirkung hat, dass es uns einen Leitstern gibt, dass wir da immer wieder hingucken, wenn wir zwischendrin mal Entscheidungen grundlegender Art treffen und uns überlegen, zahlt das jetzt darauf ein oder nicht, auf Mission und auf Vision, dass das von immer größerer Bedeutung wird, weil wir diese Ziele so schnell anpassen müssen, dass es gar nicht mehr darum geht, in die Formulierung und vor allem in die mittelfristig oder langfristigen Ziele so viel Energie reinzustecken, ja, die jetzt wir genauestens auszugestalten.
Wir kleben dann auch so dran und dann machen sie schon längst keinen Sinn mehr. Ja. Das stimmt. Da könnte
smart formuliert, rabarabu. Alles toll. Wie gesagt, glaube ich, ist in eine ganz starke Kurzfristigkeit gerutscht, sinnvollerweise. Und die Vision und die Mission haben immer größere Bedeutung. Auch letztlich, dass wir das immer mal wieder, das war immer schon notwendig, ja, aber dass wir es nochmal angucken, dass wir bewusster mit dieser Vision und der Mission arbeiten, die nochmal neu formulieren, es hinbekommen, dass wir da eine Klarheit haben, dass alle das formulieren können. Ich glaube, das macht auch nochmal einen großen Unterschied.
Ja, das glaube ich auch. Und ansonsten, wir werden das weiter beobachten, würde ich sagen.
Unbedingt.
Wie unsere Hörerinnen und Hörer gemerkt haben, so viele Themen fallen nicht weg, andere schwellen an und neue kommen hinzu. Es gibt so viel zu tun und das ist eine gute Zeit für Trainerinnen, auch wenn es vielleicht anstrengend für viele Menschen ist. Wir lieben das ja irgendwie, dass gelernt werden muss. In diesem Sinne, weiter geht die wilde Fahrt und es kommt sowieso immer drauf an, am Ende. Überhaupt immer.
Immer.
Danke.
Lass die Räder drehen. Drehen. Die Räder dran.
Also.
Ich danke dir für dieses Thema. Ciao.
Tschüss.
Das war Learn, Unlearn, Repeat. Der Podcast für LernarchitektInnen. Jetzt abonnieren, damit du keine Folge verpasst. Sabine und Jürgen freuen sich über Austausch mit dir. Schreib ihnen an podcast@bridgehouse.de.